Laut einer Schilderung stieg Sikorski auf die Tribüne, hisste die polnische Fahne und hielt eine flammende Rede, in der er seine Zuhörer als polnische Brüder ansprach. Das war kein guter Anfang. Von den Bauern waren Rufe zu hören: »Wir sind Ruthenen! Wir sind Ruthenen!« Laut einem anderen Bericht ergriff der Mandatar Czaplicki das Wort, indem er seine rechte Hand zum Schwur erhob. Er kündigte an, dass von heute an sämtliche Frondienste und Abgaben abgeschafft würden, dass Tabak und Salz künftig günstig zu erwerben wären und dass sie alle, Adlige wie Bauern, künftig frei und Brüder wären. Zunächst aber sollten die Bauern sich bewaffnen und den Kaiser und die Deutschen verjagen, welche sie so sehr unterdrückt hätten. An diesem Punkt meldete sich der Magistrat Dmytro Kuchar, ein Ruthene, zu Wort und erklärte, es werde nicht so kommen, wie der Verwalter es wünsche. Man werde den Kaiser keinesfalls vertreiben, weil das lediglich die Tage der polnischen Konföderation wiederbrächten, als jeder König sein wollte und jeder polnische Adlige seine Bauern straflos misshandeln konnte. Es kam zum Kampf. Den Verschwörern gelang es, sich im Hof zu verbarrikadieren. Die Bauern steckten das Tor in Brand, und als die Verschwörer einen Ausbruch wagten, ereilte sie das gleiche Los wie so viele ihrer Gleichgesinnten im ganzen Land. Sie wurden von Sensen niedergemäht und von den Flegeln erschlagen. Die Toten und Halbtoten wurden auf Karren verladen und nach Lemberg gebracht. Graf Sikorski ereilte ein besonders trauriges und dramatisches Ende. Ihm gelang mit einem Freund ein Ausbruch aus dem Hof. Als sie erkannten, dass sie keine Chance hatten, ihren Verfolgern zu entkommen, richteten sie ihre Waffen aufeinander. Dem Geschehen lag die gleiche Logik zugrunde wie in den westlichen Gebieten, mit der zusätzlichen Schärfe des ethnischen Unterschieds. Dennoch war ein so brutaler Gewaltausbruch in den östlichen Kreisen eher ungewöhnlich, wo der Aufstand größtenteils ohne Blutvergießen im Keim erstickt wurde. Die Grausamkeit der Ereignisse in Galizien, die Heftigkeit so vieler miteinander verknüpfter Massaker schockierten die Zeitgenossen und rauben einem noch heute den Atem. Die Schätzungen der Zahl der Todesopfer reichen von 500 bis 3000. Die besten Schätzungen liegen um 1000 Tote. Rund 500 Gutshäuser wurden zerstört. Ein Bericht, der gut 50 Jahre später von einem Adligen geschrieben wurde, der diese Ereignisse als vierjähriges Kind erlebt hatte, gibt den dauerhaften Nachhall des Traumas wieder. »Es kommen so starke Emotionen auf«, schrieb er, »dass sie die Seele eines Kindes bewegen. Ein so gewaltiges Erlebnis, dass es der Schwelle zur Entwicklung der eigenen Identität gleicht.« Es wurde nie Einigkeit darüber erreicht, was nun genau geschehen war und weshalb. Die erhaltenen Quellen, die entweder von den Verwandten oder Fürsprechern der Opfer oder von den österreichischen Behörden stammen, liefern extrem polarisierte Versionen der Ereignisse. Sowohl in der zeitgenössischen Presse als auch in der Geschichtsschreibung ist die Wahrnehmung entlang der Trennlinien von entgegengesetzten nationalen und ideologischen Positionen gebrochen. Wer die Legitimität des Kaiserreichs Österreich und der politischen Ordnung, für die es stand, bekräftigte, neigte dazu, die Skrupellosigkeit der Aufständischen hervorzuheben. Wie konnten sie überhaupt das Risiko eingehen, einen Aufstand anzuzetteln, der nur mit der Unterstützung einer Bevölkerung Erfolg haben konnte, die der rebellischen Elite größtenteils misstraute oder sie gar hasste?